Heute zu Gast bei Power Mensch. Seine Eltern setzten ihn vom Kinderwagen direkt aufs Mountainbike. UCI Mountainbike Eliminator World Cup Overall Platz 4. Deutscher Meister im XCE Mountainbike Rennen. Gerade in Jakarta zum nächsten Wettkampf gelandet, Felix Klausmann. Powermensch Podcast, der Podcast für Ausdauersportler mit der extra Portion Power.
Und dann heißt halt in die Pedale treten, je nach Strecke taktieren oder halt alles von vorne fahren. Der Start ist sehr wichtig und da habe ich eigentlich auch meine größte Stärke drin. Also ich bin einer von der besten Starter im ganzen
Weltkampf. Also du kommst gleich mal vorne weg.
Ja. Also ich hatte einmal einen Blatter und den habe ich dann selber geflickt. Was mir dann am ersten nach aufgefallen ist, es war ca. 500 Meter vor der Feedzone, wo da mein Vater gestanden ist mit einem Ersatzlaufrad. Aber teilweise mit Distanz über 100 Kilometer und Temperaturen, die echt teilweise richtig heiß waren, da ist man an sein Limit gekommen. Teilweise konnte ich morgens immer mehr frühstücken vor dem Wettkampf. Ich bin auch Trainer, als Trainer aktiv bei uns im Verein. Wir haben zweimal die Woche Kindertraining und haben da bis zu 40 Kinder, die dann da donnerstags und samstags an der Strecke stehen und mit denen tun wir zusammen schon mal die Jugendarbeit machen und dann...
Hallo liebe Powermenschen und Ausdauersportler. Mein Name ist Christian Bauer und ich war mal wieder mit dem Powermensch Camper für euch unterwegs im schönen Schwarzwald bei einem jungen Sportler, der ziemlich in der Welt herumkommt und sich bei den Eliminator-Wettkämpfen mit der Spitze messen darf. Während ich die heutige Folge fertig schneide, befindet sich Felix schon wieder in Jakarta bei einem weiteren Rennen der Eliminator-Weltcup-Serie. An dieser Stelle auch nochmals den Reminder zu bevorstehenden Events im September. Für die Rennradfahrer unter euch 25.09. Riderman, Details siehe Folge 6 mit Rick Sauser. Für die Genuss-, Mountainbike- und Gravelbiker unter euch 25.09. das Panaroma Gravel, Details siehe Folge 2 mit Michael Markwolf. Mein Dank geht auch an euch Powermenschen da draußen. Letzte Woche war unser Podcast sogar für ein paar Tage in den Top 10 der Kategorie Sport und Ernährung. Echt Wahnsinn und vielen Dank auch immer für euer Feedback, konstruktive Kritik und Empfehlungen für neue Gäste. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Felix Klausmann. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Powermensch Podcasts. Heute im schönen Hausach bei einem sportlichen jungen Mann, beim Felix Klausmann. Ja, servus Felix, grüß dich.
Hi Christian, freut mich, dass es geklappt hat.
Freut mich auch, wir hatten ja schon vorab ein bisschen hin und her geschrieben, haben dann auch mal in Ruhe telefoniert und ich habe dich ja schon eine Weile auch Social Media mäßig verfolgt, wo du hier in Dubai, Abu Dhabi und wo du alles dieses Jahr schon recht viel unterwegs warst. Hauptsächlich würde ich eigentlich gern, du bist hier bei einer sogenannten, also du bist Mountainbike-mäßig unterwegs, die Weltcup-Serie Eliminator Cup, da gibt's einige Wettkämpfe, da geht's hauptsächlich so um Kurzstrecke, viel Sprint und du bist schon deutscher Meister im...
Im Eliminator-Sprint, genau. Also 2019 wurde ich deutscher Meister in Wombach nahe Aschaffenburg, seitdem trage ich das Trikot.
Ah, okay, Corona-technisch gab es jetzt gar nichts mehr. Das heißt, seit 2019 hast du die Ehre und bist schon 3 Jahre lang eigentlich Weltmeister.
Ja, Weltmeister leider nicht. Da hat es leider
Deutscher Meister, ja.
Nicht ganz geklappt. War zwar knapp dran, aber ja, beim nächsten Mal vielleicht. Aber ja, genau, die letzten 2 Jahre ist die deutsche Meisterschaft leider ausgefallen. Und dieses Jahr wird es wohl leider auch nichts. Aber nächstes Jahr sind wir fest in der Planung, dass da in die Richtung was geht.
Okay, super. Dann würde ich einfach, dass mir die Folge heute so ein bisschen aufbaue, dass wir in Richtung Weltcup und deutsche Meisterschaft, wie du da hinkamst, wie das so alles begonnen hat und wie du auch trainingstechnisch einfach, dass halt so für die Zuhörer ein paar Learnings rumkommen, dass wir uns hier ein bisschen durcharbeiten. Wie immer im Podcast meine erste Frage, die kennst du ja wahrscheinlich schon. Was war deine letzte Sportaktivität?
Das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwunderlich an. Sportler, Leistungssportler, aber ich war tatsächlich auf dem E-Bike unterwegs, weil ich da dieses Wochenende mal einen Wettkampf mitfahre in die Richtung. Genau, habe ich mir ein E-Bike ausgeliehen und war damit diese Woche mal unterwegs.
Okay, ist es dann für dich das erste Mal E-Bike oder trainierst du auch teilweise schon auf E-Bike?
Ja, ich habe das jetzt erst seit einer Woche, von daher ist das erste Mal, aber je nachdem, wie sich das entwickelt, wie das läuft, schaue ich mal, ob in die Richtung vielleicht auch mal mehr möglich ist, in Richtung, da gibt's eine Weltcup-Serie.
Okay, ja, super, das hört sich ja spannend an. Erklär uns doch gerade mal, wie kommt es, dass du bist in welchem frische, junge Alter?
Ich bin 25 Jahre alt.
Okay, knackige, frische 25 Jahre. Wie hat man in dem Alter, oder wie kam es überhaupt, dass du Fahrrad und Ausdauersport oder Sport allgemein im Blut hast? Hol doch gerade mal da aus, wie das so mit der Jugend oder ob das erst seit 2-3 Jahren machst.
Nee, also das ist schon gefühlt wahrscheinlich, seit ich aus dem Kinderwagen rausgekrabbelt bin, ging es in Richtung Fahrradfahren. Meine Eltern sind beide sportlich sehr aktiv, waren beide Triathlon, Rennrad unterwegs. Früher und später dann ging es dann ins Mountainbike über. Mein Vater hat dann auch unseren Verein mehr oder weniger aufgebaut in die Mountainbike-Schiene. Eigentlich bin ich seit der U9, also mit 7 Jahren, auch wettkampfmäßig unterwegs.
Okay, und der Verein, den dein Vater damit aufgebaut hat, der heißt dann wie?
Das ist der Skiclub Hausach, also auch mein jetziger Verein noch, der Heimatverein.
Okay, also ich erkläre gerade mal kurz, mir sitze hier auch mal wieder im Powermensch Camper. Da funktioniert es immer recht gut mit Schall und Hall für den Podcast. Hausach, das ist im schönen Kinzigtal, das ist zwischen Freiburg und Karlsruhe, also auch schon Schwarzwaldmitte, oder?
Genau, man kann da, wo die Kuckucksuhr herkommt, ich denke, das könnte euch vielleicht bekannt sein, oder die Fuchsbauernhöfe, und ist eigentlich schon ein Touristenmagnet, ein kleines, schönes Tal, beste Bedingungen für den Mountainbikesport, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, das habe ich jetzt auch gerade eigentlich gedacht, eigentlich hätte man noch eine Runde fahren können vorab. Also deine Eltern schon triathlonmäßig aktiv, Sport, das heißt, du hast Laufen gelernt, wahrscheinlich vorher sogar noch Fahrradfahren. Okay, und wie ging das dann los? Dann warst du so mit 8 Jahren?
Das war so, also als ich dann schon auf der Welt war, ging es dann eigentlich bei meinen Eltern in beide Richtungen schon. Die waren beide am Mountainbike fahren, sind in der Transschwarzwaldau mitgefahren und andere mehr Tagesrennen sogar. Und von daher war ich dann eigentlich erstmal in Fischerbach, in meinem Herkunftsort, wo ich aufgewachsen bin, im Verein. Später dann, wie gesagt, in dem U9-Alter, dann auch noch mit Hausach. Da war ich dann mehr oder weniger zweigleisig unterwegs. Dann bin ich halt die Schwarzwälder Kids Cup Serie mitgefahren. Die dürfte viele geläufig sein, die gibt's auch heute noch.
Okay, wie läuft das ab? Sind das mehrere Rennen? Und da gibt's dann eine Addition, wie man gewinnt, oder?
Ja, wie die Weltcup-Serie, Bundesliga-Serie, gibt's circa 8 bis 10 Wettkämpfe an verschiedenen Orten. Hausach ist da zum Beispiel auch immer ein Standort. Das sind eigentlich meistens normale Cross-Country-Rennen. Am Ende gibt's eine Gesamtwertung, die konnte ich auch mal gewinnen in der U13. Von daher hatte ich auch hier und da mal schon im jungen Alter Leistungsspitze.
Und da aber schon, waren dann deine Eltern dann hauptsächlich so die Trainer, oder? Wo dann sage, mach dies, mach das, so und so viel Regeneration.
Ja, also mein Vater hat damals schon auch mehrere Fahrer trainiert, die älter waren, also so im Juniorenalter, U23-Alter, und hat denen Trainingspläne geschrieben. Von daher hatte ich eigentlich schon ab der U13 Trainingspläne immer für 4 Wochen vorgeschrieben mit Grundlage, Sprints und je nachdem die Wettkämpfe draufstehen. Von daher war das schon relativ professionell. Und immer am Wochenende gemeinsame Rennradtour, gemeinsame Mountainbike-Tour am Sonntag, Techniktraining, von daher nachhaltiger okay. Aufbau.
Hattest du dann auch mittlerweile Freundeskreis, Kumpels, oder warst du so der Einzige hier aus der Ecke?
Nee, das wurde eigentlich immer mehr. Ich hatte in Fischerbach, in meinem Heimatdorf, schon immer einen Fahrer, der mich jahrelang begleitet hat. Dann kamen noch ein paar andere Freunde dazu. Ja, man wurde dann halt auch Freunde, die kamen teilweise auch von weiter weg. Von Durbach, Schappach, das sind alles Orte, die sind 15 bis 20 Kilometer weg. Und da hat sich dann eigentlich bis ins Juniorenalter hin ein relativ großer Kreis gebildet. Juniorenalter ist schon immer so die Grenze, wenn dann die Schule fertig ist. Und dann kann es halt sein, dass jeder andere Prioritäten setzt und dann löst sich das vielleicht auch manchmal wieder auf. Aber wir waren dann schon immer eine große Truppe und man hat dann auch gemerkt, wenn wir mehrere Fahrer waren, dass auch die Leistung immer besser wurde und man als Team richtig gut funktioniert hat.
Nicht schlecht. Das heißt, du hast dann ab U9 mit U13 dann auch schon diesen Cup und sowas gewonnen. immer alles Mountainbike-technisch, war da, ab wie viel Jahr fahrt man dann mit 29 Zoll, weil das oder macht man das heutzutage eigentlich immer?
Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen, als ich noch klein war, gab's noch keinen 29 Zoll, das kam dann eigentlich erst, ich würde sagen, im Juniorenalter, also so mit 17, 18, da war das mit 29 Zoll dann
okay.
So am Kommen, von daher gab's da eigentlich gar keinen Wechsel, heutzutage gibt's gar keine 26 Zoll Fahrräder mehr. Von daher kam das dann automatisch mit Innovationen.
Ja, und diese 4 Wochen Trainingspläne, das habt ihr ein bisschen so auf Excel-Basis gemacht oder habt ihr da schon richtige Software und so gehabt oder wie lief das ab?
Es ist eigentlich eine Word-Datei, eine Tabelle drauf und dann 7 Tage drauf, von Montag bis Sonntag, und an jedem Tag wurde dann was Neues eingetragen, je nachdem. Natürlich ändert sich die Woche, damit man auch eine gewisse Struktur hat. Aber jetzt vor allem die Einheiten, die ein bisschen mehr anstrengend waren, also Sprints, EBs, die waren dann schon immer unterschiedlich.
Wie ging es danach weiter? So, oder dann war irgendwann mal die Schule fertig, oder?
Ich habe noch mal ein paar Jahre dran gehängt. Also ich habe schon geschaut, dass ich den Leistungssport auch noch verfolgen kann. War in der U15 und U17, ja, war ja U17 auf jeden Fall im Landeskader in Baden-Württemberg. Dort das Training mitgemacht, mit der ganzen anderen Kader fahren, Landeskader, Bundeskader, da waren wir schon eigentlich eine große Gruppe und hatte verschiedene Lehrgänge, um dann auch in Richtung die Meisterschaft, die deutsche Meisterschaft, da war damals eigentlich immer so der wichtigste Wettkampf, vielleicht noch die Europameisterschaft, da haben wir dann drauf hingearbeitet. Es gab dann auch manchmal so Vergleichswettkämpfe, ich war in der U15 mal in Frankreich, da gibt es so einen Ländervergleichskampf und da sind dann auch so Späße wie eine Orientierungsfahrt dabei, wo man sich eine GPS-Karte, also eine ganz normale Karte, vorne auf Lenker draufschraubt und dann verschiedene Ziele anfahren muss.
Okay, klingt interessant.
Ja, das gibt's heutzutage, glaube ich, nimmer, aber war schon eine interessante Sache, muss man mal gemacht haben.
Also das heißt, du warst dann im Land Baden-Württemberg in dem sogenannten Landeskader.
Genau.
Und ist es dann in Baden-Württemberg immer nur ein Standort und da musst du dann zum Trainieren hinkommen oder wie läuft es ab, weil die kommen ja Baden-Württemberg, da fahrst du ja auch, wenn einmal quer durchfahrst, bist du auch 3-4 Stunden unterwegs.
Also ich glaube, heutzutage ist es so, dass es, also Freiburg ist eigentlich so das Zentrum und wir waren früher eigentlich immer mit Dominik Krieger, hier ist unser Landestrainer damals, waren wir in Breisach, also an der französischen Grenze, Kaiserstuhl und dann in Frankreich lange Grundlage ausdauern fahren. Oder im Winter waren wir am Feldberg, haben dort Langlauflehrgänge durchgeführt. Wobei ich da eigentlich kein Talent hatte.
Also klassisch und Skating, beides wahrscheinlich?
Eher Skating, aber ja, ich hatte da so meine Schwierigkeiten, auch jetzt noch. Aber war auf jeden Fall interessant und hat Spaß gemacht.
Langlauf optimal finde ich auch genial, aber mir geht's eigentlich genauso wie dir. Es ist gut, macht schön Muskelkater, das heißt, man trainiert auch ordentlich was. Aber bei mir scheitert's eigentlich so Koordination und so weiter. Das, also optisch gut aussehen tut's, glaub nicht. Unser heutiger Sponsor ist UCI Mountainbike Eliminator Cup und Urban XCE Races Veranstalter citymountainbike.com. Schaut mal vorbei, da sind alle Infos zu den Rennen und vor allem auch sensationell gut geschnittene und geile Videos. Auf Instagram unter citymountainbike findet ihr alle weiteren Infos oder auch unten in den Shownotes. Ja, jetzt hier im Kinzigtal, da gibt's ja natürlich auch lange Winter. Wie sieht denn dann bei dir so die Überbrückung im Winter aus? Was machst du da für Sport oder flüchtest du in irgendein warmes Land? Wie läuft es ab?
Ja, da hast du natürlich recht. Also ab November, Dezember ist bei uns natürlich irgendwann mal ein bisschen ungemütlicher. Die Sonne verschwindet dann relativ früh und es ist auch relativ grau. Und natürlich macht das Training dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Spaß. Da muss man schon Alternative suchen. Mir hat es mal auf den Langlaufer, aber wie gesagt, ist es nicht ganz so meine Paradedisziplin. Deswegen schaue ich schon, dass ich lieber auf dem Fahrrad sitze und mal eine Runde laufe gehe. Ganz speziell, bevor es dann mit der Wettkämpfe losgeht, gehen wir eigentlich immer über die Fastnachtszeit nach Mallorca. Da war ich jetzt mittlerweile sogar schon 8 oder 9 Mal. Also schon ganz schön oft, eigentlich seit der U17.
Also dann eine Woche lang Radtraining Mallorca.
Sogar 10 Tage, also sind dann klar noch Ruhetage dabei, aber wir fahren dann in der Zeit meistens vom schmutzigen Donnerstag bis zum Sonntag drauf. Also
das Steinfasching dann da unten.
Genau, also eigentlich die bessere und gesündere Alternative. Wir fahren dann dort immer, ja, teilweise auch richtig krasse Distanze. Über 200 Kilometer ist eigentlich immer so das Highlight. Einmal zum Cap Formentor.
Wir sind Cap immer, de Formentor, ja, kein ja. Pickerfahrt da oben.
Genau, also dort waren wir einmal, aber wir sind eigentlich meistens am Ballermann. Weil
ach, da, vom Ballermann fahrt er bis hoch?
Genau, das sind 200 Kilometer.
Über Waldemossa und so, Klosterlück und Co. dahinter rum.
Das wäre zu krass. Also Klosterlück und Waldemossa machen wir eigentlich dann eher, wenn wir die Klassiker-Tour fahren mit, ja, die Küste-Klassiker-Tour ist ja sozusagen über Waldemossa, Andratsch, Port Andratsch, kann man schön entlang fahren. Oder Sacalobra ist auch eine krasse Tour mit den meisten Höhenmetern.
Einmal runter und wieder hoch.
Einmal runter hoch, Putsch Major, Tankstelle.
Ja.
Der Klassiker. Und der Col de Soler noch dabei. Ein schöner Berg. Aber ja, das ist eigentlich das Gesamtpaket. Da ist dann die Stimmung natürlich auch gleich wieder besser, wenn man so fast an die 20 Grad hat, eine kurze Sache fahren kann, ja. Schon eine gewisse Bräune kriegt oder einen Sonnenbrand. Und dann seine 9 bis 10 Tage da im Team mit 15 Kollegen und Freunde fährt und immer so um die 1000 Kilometer macht.
Okay, dann habt ihr quasi an einem Standort, wo seid ihr dann mittlerweile oder die meiste Zeit?
Wir sind eigentlich immer direkt hinter Bierkönig. Wir haben da schöne Apartments.
Also Palma direkt, okay.
Ja, am Ballermann, also El Arenal.
Ja, dann dort genau. Mit rundum Verpflegung.
Halbpension. Also wir sind ja, wir gehen morgens Frühsport machen, dann dehne und dann geht's ab zum Frühstück und dann ist man ja der Rest vom Tag auf dem Fahrrad unterwegs, kommt dann vielleicht irgendwann mittags heim und gönnt sich eine Cola und ein paar Nüsse und dann ist eigentlich schon 18 Uhr und dann geht's zum Abendessen. Von dem her braucht man eigentlich gar nicht mehr.
Okay, und das ganze Sportequipment, nimmst du das eigene Rad mit Radtransport oder bist du eher der Freund von Miete oder wie macht er das?
Mir miete eigentlich immer. Ich meine, du hast ja mein Rennrad vorher gesehen, es ist jetzt nicht gerade die Wettkampfmaschine. Wenn ich jetzt so eine hätte, würde ich die natürlich mitnehmen, aber die Räder, die mieten mir als dort runter, haben da manchmal Alu oder mittlerweile eigentlich immer ein Carbon-Rennrad. Die sind richtig gut in Schuss, meistens auch vielleicht 1 oder 2 Jahre alt. Und wir haben da ein gutes Angebot von dem Anbieter und bekommen immer Räder und Hotel, kann man alles zusammenbuchen. Und da macht es keinen Sinn, das Fahrrad auseinanderzubauen. Dann muss man es dort zusammenbauen und dann ist irgendwas kaputt. Deswegen hat man dann viel weniger Stress, wenn man sich dort unter einfach eins mietet.
Okay, und das ist ja noch ziemlich Vorsaison. Also von daher ist wahrscheinlich diese 10 Tage auch noch preislich für ein Trainingslager eigentlich überschaubar.
Ja, klar. Also ich komme da vielleicht auf 600 Euro.
Komplett.
Ja, 600, 700 mittlerweile wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist eigentlich ein guter Preis für 10 Tage mit Halbpension.
Was habt ihr dann so parallel? Du kannst ja nicht immer nur Rad fahren, du musst ja auch Stabi-Training oder Schwimmen. Wie hast du dich da? Und wie war das Verhältnis zum 4 Stunden Radfahren, 1 Stunde Dehne oder? Zu wenig Dehne halt wie jeder.
Ja. Also uns wurde damals eigentlich immer beigebracht, wir haben einen Ordner gekriegt mit verschiedenen Übungen, die mussten wir sogar auswendig lernen und die eigentlich nach jeder Trainingseinheit mache. Am besten auch vor dem Training immer mal eine kurze Runde dehnen, ist auch schon gut, um den Körper in Form zu kriegen und nicht irgendwie kalt aufs Rad zu steigen und dann loszulegen. Ja, Krafttraining kann dann erst später, also in einem jungen Alter soll man da vielleicht nicht unbedingt direkt mit den großen Gewichten anfangen. Aber ja, so Dehnübungen, Kräftigungsübungen, die gehören auch heute immer mehr dazu. Heutzutage bei es gibt so eine Bundesnachwuchssichtung im Jugendalter. Dort ist der erste Wettkampf immer in der Halle. Also man hat verschiedene Übungen. Koordinationsübungen sind sehr wichtig. Aber auch Kräftigungsübungen, Klimmzüge zum Beispiel müssen sie genauso können oder Weitsprung. Aber es wird auch abgefragt, ob man mit seinen Händen bis zu den Beinen, bis zu den Füßen nach unten kommt. Also
wäre ich schon mal raus. Okay, nee, aber das, wie du sagst, das kommt jetzt immer mehr mit dazu, dass man halt in seinem Training auch das ganzheitliche körpermäßige Dehnen
mit dazu nimmt, ja.
Jetzt war mal U17 Landeskader, jetzt war so langsam wahrscheinlich die Schule fertig oder ging's parallel, hast du da noch ein bisschen weitergemacht?
Ich hab's noch bis zur Fachhochschulreife gebracht.
Sehr gut.
Von daher, das war noch dann im U19-Alter, da okay. Konnte ich dann schon auch noch gut trainieren. Und wir waren mit dem Landeskader dann sogar, das war meine erste Trans-Schwarzwald-Teilnahme. Damals hieß er noch Trans-Schwarzwald, das war das letzte Jahr.
Ja, VD Mountainbike Trans-Schwarzwald, ja.
Genau.
Habe ich
dürfte bekannt sein.
In der
letzten
Folge, ja, mit dem Rick auch schon durchgesprochen, war auch schon mit dabei.
Genau. Das war eigentlich richtig geil. Also ich war auch richtig gut in Form. Wobei, nee, das war sogar schon U23. Genau, das war sogar schon U23.
Also da gab es auf der Transschwarzwald sogar die Wertung für U23, UCI-mäßig, oder?
Nee, mir wurde dann bei der Herre gewertet. Okay. Aber ich war im ersten Jahr U23 und war eigentlich schon richtig geil. Ich war zwar total am Ende, hatte aber mal ein Blatte oder mir irgendwas in die Kette verfange, aber teilweise mit Distanz über 100 Kilometer und Temperaturen, die echt teilweise richtig heiß waren, da ist man an sein Limit gekommen. Teilweise konnte ich morgens immer mehr frühstücken vor dem Wettkampf, aber wenn man es dann mal geschafft hat, dann...
Ja, also ich finde es auch ein richtig geiles Rennen. Da mittlerweile sind es, glaube ich, ja 5 Tage oder 4 Tage.
Ja.
Und da wirklich gute Distanze, wie du sagst, da geht's auch mal mit 100 Kilometer und 2000 Höhenmeter ordentlich zur Sache. Erzähl doch gerade mal, wie hast du dich auf eine Transschwarzwald vorbereitet? Du bist wahrscheinlich als Einzelstarter gefahren. Und wie lief so Rennen für dich ab? Hast du da ein Team mit dabei? Oder eine Massage etc.?
Das war damals eigentlich richtig cool. Also klar, trainingsmäßig hat sich jeder selbst. Wir haben halt längere Einheiten trainiert, lange Grundlageeinheiten. Sind da sehr wichtig. Klar, manchmal die Spritzigkeit, aber es ist schon wichtig, dass man über die Distanz von 4 bis 6 Stunden dann auch noch fitte Beine hat. Ich habe es dann zwar trotzdem gemerkt, an der ersten 2 Tage hatte ich dann Richtung Ziel Krämpfe. Genau, ein Zielort war in Sassbachwalde und Startort.
Ja, da komme ich ja her, sehr gut. Ja. Da habe ich dir, Esse ausgegeben.
Hefezopf.
nee, nicht Hefezopf, da gab's vom Gasthaus Engel. Ja, nur kurz als Einspieler.
Okay. Ja, das war nach
dem
ersten
Tag.
Das
war im Alte Gott in der Winzergenossenschaft mit drin.
Genau, das war, Offenburg war Startort, dann Sassbachwalde, klar, der erste Zielort. Und am nächsten Morgen ging es gleich erstmal schön
Sassbachwalde hoch, ja.
Ja, das war toll. Genau, da ging mir auch manchmal das Wasser aus, dann musste ich mal an einem Brunnen anhalten, weil Verpflegungsstation verpasst. Aber wir waren da im Landeskader tatsächlich. Damals war es ja noch so, es gab verschiedene Etappenorte. Und dann wurden wir begleitet, mein Vater war dabei als Betreuer. Und dann verschiedene Unterkünfte waren wir dort und Landestrainer war dabei. War alles gut organisiert.
Hast du, da gibt's ja meistens 2, 3 Depots auf der Strecke. Hast du dich auf deren ISO-Getränke und Riegel eingestellt vorher, geübt oder hast du dein eigenes Zeug mit dabei?
Mir hat ja eigene Betreuer zum Glück und würde ich auch nie machen. Also immer drauf schauen, dass man seine eigene Getränke dabei hat, weil je nachdem verträgt man die andere Sache nicht. Ist ja so schon eine außerordentliche Belastung. Ich meine, das war im Podcast mit Kai Sala auch ein Thema. Vor allem auf die Langstrecke, wenn du da 24 Stunden fährst, dann ist es nochmal schlimmer. Aber ja, der Magen muss da schon mitspielen bei solche Wettkämpfe.
Ja, oder halt mit sich informieren, was für Produkte das da gibt und halt dann mit denen vorher trainieren. So habe ich das eigentlich immer gemacht.
Ja.
Das heißt, ihr habt da ein bisschen ein Team dabei, wo dein Vater auch mit vor Ort war. Erzähl jetzt gerade mal, wie sieht dann so ein Transschwarzwaldtag aus? Du stehst morgens auf, dann gibt's irgendein Power-Müsli, dann kommt's Rennen.
Ja, genau, wir haben ganz normal gefrühstückt. Wichtig ist bei jedem Wettkampf eigentlich 3 Stunden vorm Wettkampf eigentlich die letzte richtige Mahlzeit einnehme. 1 Stunde davor vielleicht noch ein Riegel oder eine Banane oder ein Babybrei, der schon vorgekaut ist, weil wenn man aufgeregt ist, dann vergisst man vielleicht manchmal das Kauen. Dann ging's
ja, was gab's dann? Das heißt, um 6 schon aufstehen?
Ja, genau.
Eigentlich nur zum Essen?
Ja.
Und dann gab's, was war dann dein Geheim?
Mir hatte Müsli eigentlich. Kann man nie was falsch machen. Haferflocke.
Das Ganze schon warm dann vielleicht ein bisschen, das besser verdaut, oder?
Ja, genau. Also früher bei Wettkämpfen haben wir immer am Tag davor eigentlich schon das Müsli in Wasser eingelegt. Wasser natürlich wegen der Verträglichkeit. Natürlich könnte man auch Milch nehmen, aber dann gibt's auch wieder andere Problematiken. Aber ja, in Wasser eingelegt, dann am nächsten Tag Obst zugeschnitten. Das dann gegessen. Natürlich auch nicht zu viel, weil wenn der Magen dann übersättigt ist, dann wird's mit der Verdauung auch schwierig. Aber so hat's eigentlich ausgesehen. Dann, was ich auch heute noch mache, ist ein rote Beete-Saft trinke.
Aber die kaufst dann schon fertig, oder? Diese rote Beete.
Die Schotze.
Ja.
Ja, klar. Eine halbe Liter Flasche ist das. Kann man im Aldi oder im DM kaufen.
Und das gibt's dann zum Frühstück dazu, oder?
Ja, auch 3 Stunden vor dem Wettkampf auf jeden Fall. Je nachdem,
ein halber Liter rote Beete-Saft.
Ja.
Sportlich, ja.
Ja, es gibt auch Shots. Also von einem unserer Sponsoren zum Beispiel gibt es also kleine Shotfläschchen, aber so natürlich wie möglich ist, einfach wenn man das Rohprodukt isst, trinkt.
Ja.
Oder isst, je nachdem. Mach ich auch jetzt noch so, ja.
Ja. Dann war ja meistens, ich kann mich erinnern, so 9:30 ist meistens Start. Ich habe da immer Albträume, dass ich eigentlich zu spät komme und so, aber es hat bisher immer noch geklappt. Okay, dann geht's Rennen los. Vorher Transschwarzwald auch auf der Rolle noch vorher warm gefahren oder wie?
Ja, auf der Rolle ist dann immer schwierig, weil wenn man jetzt eine große Gruppe ist, dann muss man die ja auch wieder verstauen. Wir sind einfach so eine Runde gerollt. Meistens ist am Anfang ja nicht gleich voll Attacke im Rennen dann. Hat man noch ein paar Meter Zeit, um reinzukommen. Oder es gab auch manchmal eine Pinkelpause unterwegs.
Ja, gehört alles dazu.
Ja, aber ja, nö, dann eigentlich vielleicht 20 Minuten, halbe Stunde Warmrolle auszieht und dann los geht's. Wichtig ist halt, dass man sich auch während dem Rennen gut verpflegt, dass man nicht in den Hungerast kommt und auch direkt nach dem Ziel eigentlich schaut, Nüsse, also Eiweiß aufzunehmen, Regenerationsgetränke und...
Ja, und jetzt mal während dem Rennen, du bist hier 3-4 Stunden im Schnitt unterwegs, du hast was im Getränk drin, du hast dir Gels dabei auf der Strecke, was gibt's da so für dich?
Also, esse tue ich nichts. Ich tue nur Gels zu mir nehmen eigentlich, weil bis es dann mal im Magen ankommt, ist es bei Esse immer eher schwierig. Und Gel geht halt direkt ins Blut, viel Zucker. Und je nachdem habe ich auch eins, wo Eiweiß drin ist noch, ein paar BCAAs. Mit denen habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich dann 5 Stück oder so, je nachdem sogar dabei. Der ist natürlich dann schon eine Menge, die habe ich dann am Ende auch nicht mehr vertrage natürlich.
Ja, und auf den letzten Meter gibt's noch eine Cola, oder?
Eher danach. Also während dem Rennen bin ich eigentlich kein so Cola-Trinker. Die Kohlensäure und so, das passt mir nicht. Ich tue die Gels meistens auch in Wasser auflöse. Also dann ist es nicht so dickflüssig und verklebt.
Ja, wie schaffst du das während dem Rennen?
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Betreuer habe, dann gibt der mir einfach immer die Flasche jede Runde in der Feedzone mit dem Gel. Und ich habe dann mein ganz normales Iso-Pulver am Rad.
Okay, sehr gut. Und dann Rennen vorbei, dann geht's gleich Dusche, Massage, da gibt's irgendeinen Geheimshake.
Ja, also einen Recovery-Drink habe ich schon, aber Massage eher weniger. Wenn dann Selbstmassage mit der Black Roll oder ich habe jetzt eine Massagepistole noch. Und was auch immer gut ist, was ich auch im Trainingslager immer gemacht habe, nach der Einheit eine kalte Dusche für die Beine. Entweder in den Bach sitze oder halt in der Dusche das Wasser komplett auf kalt stelle und einmal 5 bis 10 Minuten lang die Beine kalt abdusche, das wirkt wahre Wunder manchmal.
Regeneration halt sofort, oder?
Genau.
Und dann geht ihr gemeinsam, habt ihr dann eigener Koch dabei oder macht jeder so ein bisschen, hilft halt mit?
Ja, wir gehen eigentlich meistens essen heutzutage. Jetzt bei meinen Sprintrennen ist sowieso nicht mehr ganz so wichtig. Eigentlich sind wir meistens Pizza essen gegangen vor dem Rennen. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Ernährungsform, aber es hat eigentlich immer funktioniert. Ja, oder Pasta, ganz normal, war eigentlich früher, was mir so gegessen habe.
Mich würde jetzt mal noch interessieren, also Transschwarzwald, ich hatte es ja auch schon zweimal gemacht, da gibt's ja dann auch immer mal auch negativ, also ein Unfall oder sowas oder ein Materialdefekt. Wie kamst du da durch?
Also ich hatte einmal einen Blatter und den habe ich dann selber geflickt. Was mir dann am ersten nach aufgefallen ist, es war ca. 500 Meter vor der Feedzone, wo da mein Vater gestanden ist mit einem Ersatzlaufrad. Das hätte mir vielleicht ein bisschen Zeit gespart, aber es hat am Ende in der Gesamtwertung trotzdem noch für Platz 18 gereicht. Also es war trotzdem ein richtig gutes Ergebnis.
Gut, ja.
Da muss man halt schauen, dass man so schnell wie möglich einen Schlauch reinkriegt, guckt, dass er nicht gleich wieder ein Blatter hat, sondern dann auch gewissenhaftes.
Ja, was ist hier dein Tipp? Du fahrst mit Milch und wenn dann Blatt hast, hast du halt sofort einen Schlauch da? Oder wie?
Ja, mittlerweile fahre ich ja eigentlich nicht mehr so wirklich viele Marathonrennen. Von daher, ja, wenn ich mit Milch fahre, habe ich einen Schlauch dabei. Das sollte man eigentlich immer dabei haben.
Ja.
Auch wenn man mittlerweile heutzutage natürlich noch so andere Tricks hat, mit Max Salami oder so, wo man einfach das Loch stopfen kann und die Milch dichtet der Rest ab. Aber Schlauch, ein Tool, je nachdem, wenn man sich die Kette oder so abreißt, dann ist man natürlich auch schnell mal aufgeschmissen.
Und wie warst du mit elektronischem Equipment auf einer Transschwarzwald ausgestattet, mit Navi oder was hast du damit gehabt?
Die war ich immer relativ gut ausgeschildert und meistens fährt man ja auch nicht allein. Von daher hatte ich eigentlich nur mein Garmin dran und hatte da aber auch keine Touren drauf abgespeichert. Von dem her...
Okay, also so leicht wie möglich ans Fahrrad und dann gib ihm.
Genau.
Und immer halt Vollgas. Ob es jetzt nur noch 100 Höhenmeter sind oder 200, immer dagegen.
Ja, muss man schon schauen. Eben, wenn man jetzt merkt, man hat schon Schmerzen in den Beinen und steht kurz vor einem Krampf, darf man natürlich nicht mehr voll rein, aber weil schon könnte die Reaktion natürlich schmerzhaft sein.
Wie hast du dann das Jahr über, hast du auch mal Laktatmessungen gemacht oder sowas? Wie gehört das mit zum Training mit dazu?
In der Zeit U17, U19, U23, wo ich im Landeskader war, haben wir jedes Jahr im Frühjahr einen Leistungstest gemacht in der Uniklinik in Freiburg mit kompletter kardiologischer Untersuchung, orthopädische Untersuchung und dann ganz klassisch Leistungstest, wo man alle 3 Minuten eine gewisse Wattstufe höher kommt und am Ende sein Watt pro Kilo, seine Schwelle rausfindet und sieht, ja, ob man vielleicht noch mehr in der Grundlage arbeiten muss oder ob man jetzt mittlerweile in Richtung Schnellkraft gehen sollte im Training. Da kann man schon gute Rückschlüsse draus ziehen und dann das weitere Training danach planen.
Das heißt, Dran Schwarzwald war dann zu Ende. Wie hast du es? Ja, ihr habt ja hier dann, du hast vorhin gesprochen vom Skiclub Hausach. Ist das immer noch so, dieser Hauptverein, oder ist es mittlerweile ein Radverein oder ist es einfach nur eine Sparte vom Skiclub?
Genau, also es gibt die Skiabteilung, die Snowboardabteilung und eben die Radabteilung. Der Verein ist trotzdem zusammen mittlerweile. Die fahren eigentlich auch alle Fahrrad im Sommer natürlich. Unsere Radabteilung hat dann ein eigenes Team mit Sponsoren, Teambus, und so sind wir eigentlich unterwegs, haben unsere eigenen Trikots.
Und dann macht er auch viel gemeinsame Teamausfahrte, Trainings hier gemeinsam.
Ja, genau. Also ich bin auch als Trainer aktiv bei uns im Verein. Wir haben 2-mal die Woche Kindertraining und haben da bis zu 40 Kinder, die dann da donnerstags und samstags an der Strecke stehen, und mit denen tun wir zusammen schon mal die Jugendarbeit machen und dann, je nachdem, wie es weitergeht, auch die Wettkampfvorbereitung.
Jetzt bist du ja leistungsmäßig doch schon recht vorne mit dabei, mit den ganzen Platzierungen, was du hier, so viel ich weiß, du hast aber trotzdem einen ganz normalen Beruf. Wann kam so parallel der Beruf und wie konntest du das dann alles miteinander ein bisschen kombinieren?
Also das weiß ich sogar noch relativ genau, weil es war 2015, war Beginn meiner Ausbildung zum Mechatroniker. Es war 3 Tage, nachdem ich Dritter bei der Deutschen Meisterschaft im Sprint wurde. Daher bleibt mir das auch noch ganz gut im Kopf. Hatte meine Fachhochschulreife und habe mich entschieden, eine Ausbildung zu machen. Studieren wollte ich damals noch nicht, deswegen. Und die Elektronik hat mich eigentlich auch relativ interessiert und die Mechanik. So kam es, dass ich dann 2015 eine Ausbildung angefangen habe. Natürlich immer noch war ich da noch voll im Sport dabei. Also auch Cross-Country-mäßig war ich da noch gut dabei. Aber eben, ich habe dann auch die Sprintdisziplin für mich entdeckt. Es war schon sogar ganz früher, gab es schon mal Wettkämpfe in dem Bereich, und auch während der Nachwuchssichtungswettkämpfe gab es schon Eliminator-Wettkämpfe. Da habe ich gemerkt, dass ich da so schon ein gewisses Talent drin habe.
Also für das kurze Knackige.
Ja, genau. Das merkt man eigentlich auch schon, wenn man jetzt bei einem normalen Cross-Country-Rennen am Start steht und am Start nicht nach hinten durchfliegt, sondern merkt, dass man vorne mithalten kann und sich direkt am Start vorne mit reinsetzen kann.
Dann kommen wir ja schon so in Richtung von diesen Hauptevents. Ich habe jetzt gesehen, du warst jetzt oder weltweit auch recht viel unterwegs, und das war dieser sogenannte Eliminator Cup, Weltcup, oder was ist das genau?
Ja, früher gab es bei uns die Bundesliga-Serie, die Mountainbike-Bundesliga-Serie, da waren auch einzelne Sprintwettkämpfe dabei, und ich habe 2016 auch mal einen gewinnen können und da waren die ganze gute Sprinter dabei. Und so wurde ich eigentlich darauf aufmerksam, dass es da eine Rennserie dafür gibt. Es gab in Deutschland auch immer ein Rennen, das gibt es auch heute noch, das ist in Winterberg im Sauerland.
So hast du quasi für dich entdeckt, dass du eigentlich im Sprinte richtig Power hast.
Ja, ich war deutschlandweit schon ziemlich gut dabei und habe in einem Jahr dann auch die Gesamtwertung gewonnen im Sprint gegen Simon Stibian und Daniel Federspiel. Daniel Federspiel ist so das Maß der Dinge gewesen, viele Jahre lang im Sprint. Der hatte übergroße Oberschenkel wie Robert Förstemann, kann man schon fast sagen. Mittlerweile auch eher auf dem Rennrad unterwegs, war im Sprint auch richtig starker Mann. Da habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht. Und als das dann langsam weniger wurde und es deutschlandweit auch nicht mehr so viele Wettkämpfe gab, habe ich eben gesehen, in winterbergischen Wettkampf, bin da mit meinem Vater hingefahren und wurde gleich beim ersten Mal Fünfter, also bin im kleinen Finale gelandet.
Was waren das dann für Distanzen?
Also so eine Runde hat unterschiedlich 400 bis 600 Meter. Die fährt man dann im Wettkampf zweimal. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind die in Stadtzentren drin. Also jetzt kann man sich vorstellen, in Barcelona zum Beispiel, mitten in der Innenstadt ist dann ein Wettkampf. Oder jetzt in ein paar Wochen gehe ich nach Paris. Da findet der Wettkampf direkt unterm Eiffelturm statt.
Das ist halt auch cool, da kommst du halt auch rum. Ich hab ja mal so ein das ein oder andere Video, was du schon gepostet hast, das ist ja richtig mit, also das war für mich wie so Super Mario Kart, richtig mit Hindernisse, dann noch über einen Sprung, also richtig volles Programm, mal in Städte, mal ein bisschen durch den Wald, je nach Ort. Diese Eliminator-Weltcup-Serie heißt es, glaub. Erzähl mal, wo findet es statt und wie viel im Jahr? Einfach, dass man damals so ein bisschen einen Plan hat.
Ja, soll ich vielleicht auch mal kurz erklären, wie es der Eliminator so funktioniert?
Genau, so wie ist der Ablauf und einfach mal alles zu diesem Eliminator, dass man alle wisse, von was man hier spreche. Ja. Weil ich kenne das ehrlich gesagt auch nicht so detailliert.
Also am Start von so einem Eliminator-Wettkampf hat man erstmal eine Qualifikation. Eben wie du vorher gesagt hast, es sind Hindernisse drin. Manchmal geht's durchs Gelände oder über Sprünge, Treppestufe, da kann alles dabei sein. Da fährt man dann einmal die Runde ab, eben 400 bis 600 Meter hat die. Nach der Qualifikation wird mit deiner Zeit...
Wie viele Personen startet da?
Alle, wo sich angemeldet habe.
Also komplett alle.
Genau. Und die maximale Teilnehmerzahl für die Finalläufe sind dann 32. Ui. Dass man im Achtelfinale starten kann. Mhm. Von daher, wenn da richtig viele am Start sind, findet eigentlich direkt in der Qualifikation schon eine Selektion statt. Und dann geht's im Achtelfinale weiter. Und dann ist man eigentlich immer zu viert. Zusammen in einem Heat. Startet nebeneinander auf Linie und dann kommt der Pfiff oder der Schuss. Und dann heißt halt in die Pedale treten, je nach Strecke taktieren oder halt alles von vorne fahren. Der Start ist sehr wichtig und da habe ich eigentlich auch meine größte Stärke drin. Also ich bin einer von der besten Starter im ganzen
Weltcup. Also du kommst gleich mal vorne weg.
Ja, genau. Das ist eigentlich auch wichtig, weil je nachdem sind die Strecke ganz schön eng und das Überholen wird schwierig. Von dem her muss man am Start schon schauen, dass man vorne wegfährt. Die beste zwei qualifizieren sich dann für die nächste Runde. Die anderen zwei sind halt in dem Fall raus. Deswegen geht's auch ganz schön zur Sache. Das ist ein kurzes Rennen von 2 bis 3 Minuten. Da gilt's dann halt, sich durchsetzen zu können. Und wenn man ins Finale kommen will, muss man halt Viertelfinale, Halbfinale überstehen. Und
das passiert in einem Tag oder zieht sich das mal auch über 2 Tage?
Das geht eigentlich alles in einem Tag durch. Eben hat die Qualifikation, hat dann 1,5 bis 2 Stunden Pause und dann geht's mit den Finalläufen los und die gehen circa 1 Stunde, 1 Stunde 15. Es muss auch relativ schnell gehen, weil die Wettkämpfe werden alle live im Fernsehen oder auf YouTube übertragen. Man kann die auch immer anschauen und mitverfolgen. Von daher ist schon wichtig, dass der Zeitplan eingehalten wird.
Und wie viele gibt's von dieser, also das ist ein Jahr lang dieser Cup.
Ja.
Und dann wird immer das Ergebnis addiert von einem Rennen zum nächsten. Und wo findet sowas überall statt?
Ja, also dieses Jahr sind es jetzt 10 Wettkämpfe. Begonnen hat alles im April in Abu Dhabi.
Also du warst Emirate. Bisher jetzt auch an alle?
Ich war bisher an alle. Eben in Abu Dhabi war ich am Start, dann in Belgien war ich schon. Da gehe ich jetzt in 2 Wochen wieder hin. Und in Aale bin ich mitgefahren. Im Juni war ich in Schweden unterwegs, in der Nähe von Stockholm, in Falun. Was jetzt noch kommt, sind in Türkei Wettkämpfe. Da war ich jetzt dieses Jahr auch schon einmal in Türkei. Jetzt ist nochmal ein Wettkampf in der Türkei.
Wo ist es dann in der Türkei?
Sakarya, also das ist in der Nähe von Istanbul. 1 Stunde oder so entfernt von Istanbul. Direkt eine Woche drauf in Indonesien ein Wettkampf und 2 Wochen später in Indien. Der Wettkampf in Indien ist auf über 3000 Meter. Also was Besonderes im Hintergrund vom Himalaya-Gebirge.
Cool, ja. Und ist das alles Payment auf eigene Sache oder gibt's da schon ein bisschen so ein paar Sponsoren, wo ein bisschen einen Flug übernehmen oder sowas?
Also wirklich eigene Sponsoren habe ich eigentlich nur der Verein, wo dann halt gewisse Gebühren übernehmen kann von mir. Aber für die Flüge muss ich eigentlich schon schauen, dass ich selber organisiert bekomme. Manchmal gibt's aber auch Spezialangebote für die Fahrer, wo dann mitfahren.
Okay.
Dass man dass ein attraktives Rennen wird und dass man auch eine Chance hat, dort überall hinzufliegen.
Krass. Ja, dann hast du ja noch, ich habe auch das Video gesehen von Aalen. Hey, da ging's ja richtig zur Sache. Da war auch ordentlich Publikum. Also das ist ja richtig, ich glaube, für den Zuschauer ist so ein Event halt genial, weil da ist 2 Stunden Action und du musst nicht wie bei anderen Rennen, musst dann 1,5 Stunden lang warten, bis das Feld wieder irgendwo ums Eck kommt. Also macht echt voll Fun. Ich habe das YouTube-Video gesehen. Ich werde das auch unten verlinken. Also wusste ich gar nicht, dass man hier so sprinttechnisch, dass das so viel geht. Jetzt nochmal kurz zurück. Du hast erwähnt, du bist Stadt. Da hebst du dich ab von aller anderen. Trainierst du das effektiv oder wie kommt das?
Ich schätze, also trainieren kann man das natürlich schon. Also ich mache im Krafttraining spezielle Übungen. Ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und zum Beispiel Box springe, also auf eine Box hochspringe.
Ja, aus dem Stand.
Aus dem Stand ist eine gute Übung für die Schnellkraft. Ist beim Skispringen ja eigentlich auch eine Übung, Sprunggelenke. In dem Bereich natürlich auch die Reaktionsgeschwindigkeit, was jetzt nichts mit der Kraft zu tun hat, also auch die Auge, dass man schnell reagiert und die erste Tritte setzt. Die Sprints, die kann man halt auch so unterwegs mal üben, wenn man jetzt im Wald eine Runde fährt. Einfach mal intensiven Gegenanstieg mitnehmen und schauen, dass man ordentlich Leistung auf die Kurbel bringt.
Das heißt, im Start, da läuft ein Countdown ab, du weißt ungefähr, wann jetzt der Schuss kommt, balancierst dich dann schon, bist du schon in der Kleger drin?
Man wird immer gehalten, also hinter hält jemand entweder deinen Sattel oder dein Rad fest. Du weißt eigentlich nur.
Also richtig wie im Sprintrennen auch.
Genau, es läuft jemand vorne mit einem Schild durch, da steht drauf 15 Sekunden und dann weißt du, innerhalb der nächsten 15 Sekunden kommt der Pfiff. Und da muss man halt einfach warten, bis der Pfiff kommt, dann halt einfach Vollgas geben. Schauen, dass der richtige Gang drin ist, das ist natürlich wichtig.
Ja.
Ich schaue immer, dass ich einen kleinen Gang drin habe und erstmal hochfrequenzmäßig vorne rausdreht. Dann habe ich eine Shimano-Schaltung, wo man nicht nur einen Gang schaltet, sondern gleich zwei, drei auf einmal.
Ja, wo schön durchgreifen kannst am Hebel.
Genau, das finde ich zum Beispiel besser. Und dann habe ich drei Gänge drauf und dann kann ich direkt weiter durchschalten und schauen, dass ich meine Position gut halten kann.
Okay, ja, das ist ja sportlich auf diese 2x600 Meter oder variiert es auch dann je nach Cup?
Das ist echt unterschiedlich. Also in Schweden zum Beispiel, da war auch ein ordentlicher Anstieg drin. Da hat man zum Beispiel nur eine Runde gehabt. Die hat dann 900 Meter, aber die war dann trotzdem auch intensiv genug. Die genaue Distanz kann man nie abschätzen. Man weiß immer nur die Zeit. Das sind immer 2 bis 3 Minuten pro Lauf dann.
Ja, schön. Jetzt geht's dann Richtung Paris. In wie viel, 1-2 Wochen?
Erstmal nach Belgien. Also klar, jetzt diese Woche bin ich in Deutschland an der Saarschleife unterwegs. Dann in 2 Wochen gehe ich nach Belgien, dann in die Türkei und dann kommt eigentlich schon Paris und Finale in Winterberg und Anfang Oktober dann zur Weltmeisterschaft, die ist in Barcelona dieses Jahr.
Ah, nicht schlecht.
Das ist dann der Saisonabschluss und Höhepunkt wahrscheinlich gleichermaßen.
Hast du da Aussichten, dass irgendwo vorne mitspielst oder gibt's dieses Jahr was zu holen, was du anvisierst?
Ja, also ich war letztes Jahr eigentlich schon richtig gut dabei, da hatte ich echt oft ein paar vierte Plätze. Aber letztes Jahr zum Beispiel in Graz war die Weltmeisterschaft, habe ich es ins Finale geschafft.
Aber du warst doch jetzt auch erst irgendwo auf dem Podest, habe ich gesehen.
Ja, genau, also in Aalen war ich zum Beispiel auf dem Podest, da kommen immer die beste 5 drauf und ich habe das kleine Finale noch gewinnen können. Trotzdem Halbfinale, musste dann zwar kurz meine Schuhe wechseln und das Fahrrad wieder richten.
Ja, trotz Sturz, da bist du doch auf dieser kleinen Strecke eigentlich weg.
Ja, es gibt ein kleines Finale und ein großes Finale. Und ich bin ja im Halbfinale gestürzt. Und dadurch bin ich ins kleine Finale gerutscht. Und da sind ja dann wieder alle Karte offen sozusagen.
Und neben dem Eliminator-Weltcup bist du ja, wie du anfangs erwähnt hast, eigentlich noch deutscher Meister. Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Wie ist eine deutsche Meisterschaft in Deutschland aufgestellt? Wie viel Rennen? Erzähl da einfach mal ein bisschen, wie wurdest du deutscher Meister?
Also die Meisterschaft ist immer nur ein Wettkampf. Die deutsche Meisterschaft war der einzigste Wettkampf in Deutschland außerhalb von der Weltcup-Serie. Von daher habe ich die Weltcup-Rennen zur Vorbereitung gehabt. 2019, als ich deutscher Meister wurde, da lief es auch richtig gut. Ich war in Barcelona damals Dritter und in Frankreich beim 2. Weltcup Zweiter, war sogar kurz davor, die Weltcup-Gesamtwertung zu übernehmen. Dann nur 2 Punkte gefehlt, von daher war ich richtig gut drauf.
Okay.
Dann waren wir in Volterra in Italien, der Toskana. Und danach wurde ich krank, hatte irgendwie kurz mal 2-3 Tage Magenprobleme und das war direkt vor der deutschen Meisterschaft. Also wir sind dann eigentlich heimgefahren vom Urlaub und es ging mir richtig schlecht. Wir sind noch einen Tag daheim gewesen. Ich konnte da eigentlich gar nicht trainieren vor der deutschen Meisterschaft und wusste gar nicht, wie es laufen wird. Hab mich aber richtig geschont. Und als dann der Wettkampftag war, wusste ich irgendwie, ich habe mich gut gefühlt, auch mental gemerkt, dass ich heute eventuell was reisen kann, und habe dann mein Ding durchgezogen und fokussiert meine Läufe gewonnen, im Finale nochmal ein bisschen Glück gehabt und konnte den Sprint für mich entscheiden.
War eigentlich schon richtig geil. Trotz Krankheit zuvor. Ja, das macht ja dann auch wieder kopfmäßig. Weißt du ja dann, oh Gott, hier, ich bin krank, ich kann nicht trainieren, ja. Was für ein Level habe ich? Und dann halt trotzdem doch durchgezogen.
Das ist schon was einen natürlich belasten kann und ist ja normalerweise auch so. Nur bei einem Sprint kann man sich auch irgendwo sagen, okay, es ist ja jetzt kein Marathon. Auf die kurze Dauer, da wird es schon wieder funktionieren. Ich habe mich auch wieder gut gefühlt. Also ein, zwei Tage davor war es dann wieder in Ordnung, konnte wieder aufs Rad steigen und ein paar Einheiten trainieren. Ja klar, wenn man jetzt da irgendwie ein Handicap hat oder allgemein, wenn man irgendwas im Kopf hat, was einen behindert, dann ist das vor einem Wettkampf immer schwierig. Deswegen muss man schon immer schauen, dass man auch sein Rad richtig in Schuss hält, weil wenn man jetzt dran denkt, okay, ich habe da gerade Luft am Reifen verloren, dann denkt man eigentlich nur noch dran, okay, das muss ich noch flicken oder was ist, wenn ich jetzt irgendwo hier gegen die Treppenstufe fahre und dann einen Durchschlag habe, dann ja. Kann es halt auch sein, dass es dann soweit ist und das passiert. Ist mir letztes Jahr auch mal passiert. Im Hinterrad habe ich dann die Felge zertrümmert, weil ich zu viel gewollt habe.
Ja, da musst du halt abwägen. Was gibst du alles? Riskierst Material? Ja,
genau.
Okay, super. Hey, das hört sich ja recht interessant an. Wenn man so viel rumkommt, hat man in der Szene wahrscheinlich auch mittlerweile ein richtig gutes Netzwerk.
Kann man so sagen. Also wir sind international viel unterwegs und man ist eigentlich so eine Gruppe. Also die ganze Fahrer oder mitfahren, egal ob es aus Schweden, Niederlande, Belgien, Brasilien, Ecuador, da sind schon ein paar dabei. Die kennt man dann mittlerweile auch gut. Wir sind manchmal auch zusammen in den gleichen Hotels und hat man dann so eine Community, mit der man sich unterhalten kann und auch mal außerhalb vom Wettkampf gern was unternimmt. Also
ja. Und dann habe ich immer auch noch eine Frage, und zwar Richtung Social Media wird ja auch immer wichtiger. Du bist da auch mit den sogenannten Reels und so. Du bist auf Instagram oder bist noch auf andere Plattformen unterwegs?
Also hauptsächlich eigentlich auf Instagram. Ich habe das zwar noch mit Facebook verknüpft, wo ich die ganze Beiträge auch auf meiner Seite hochlade.
Ja.
Aber schon der Fokus auf Instagram, weil da eigentlich die meiste Leute unterwegs sind, die das interessieren könnte. Und das läuft dann auch richtig gut. Vor allem mit den Reels hat man doch eine relativ hohe Reichweite. Die schneidet zwar meine Freundin, die hat dann ein bisschen besseres Händchen dafür als ich.
Und okay, dann kann ich die auch noch hier mit einbauen, ja.
Ja, genau.
Ja. Machst du es dann schon länger oder warst du vorher noch auf andere Plattformen unterwegs?
Also Instagram ist jetzt schon echt lange, also habe ich eigentlich schon immer versucht zu pflegen, da sieht man auch noch die alten Beiträge, das ja war dann vielleicht nicht ganz so professionell, aber jetzt
ja, aber
so,
man wächst halt, ja.
Ja, die letzten Jahre habe ich schon geschaut, dass ich regelmäßig was hochlade und auch vielleicht auch Englisch und Deutsch schreibe, wieso der Wettkampf gelaufen ist, und das lese ja auch die Leute gern, nicht ja. Nur in der Zeitung, sondern klar, ich werde auch oft angesprochen, wenn zum Beispiel was in der Zeitung ist, also von Arbeitskollegen und Familie, kriegt man das dann zu hören, aber ja, auf Instagram sind halt nochmal deutlich mehr Leute zu erreichen.
Klar, das ist eine ganz andere Reichweite und vor allem halt auch die Nische, die es betrifft, die kann sich da gezielt von dir dann die ganze Videos und alles mit anschauen.
Genau, ja, früher habe ich sogar mal einen YouTube-Channel aufgebaut, eben in den Jahr 2014,
15. Ah, okay.
Und eben da waren wir eine richtig coole Truppe und haben dann auch richtig witzige Videos gemacht, und ja, das ist dann schon ein bisschen eingeschlafen die letzten Jahre, weil ich dann eben bei vielen Wettkämpfen nur noch allein war, dann.
Ja, es macht halt Arbeit ohne Ende. Ja. Sowas dann im Hintergrund noch professionell zu filmen, zu schneiden.
Genau. Und wenn man dann noch arbeitet, dann wird's halt irgendwann zeitlich eng.
Da du ja schon erwähnt hast, dass du auch arbeitest oder das Ganze halt neben einem, also wie so ein Powermensch, du hast einen alltäglichen Job und da muss irgendwo noch der Sport reinpassen.
Er muss den Sport ja auch irgendwie finanzieren können. Von genau, daher gehört auch ein richtiger.
Wie funktioniert das oder wie ist die Einstellung, wie nutzt du Job und Sport?
Also ich habe ganz normal meine Ausbildung gemacht, 3,5 Jahre in Vollzeit. Genau, nach meiner Ausbildung konnte ich dann schon noch immer gut meinen Sport durchziehen. Habe aber schon immer geschaut, dass ich auch während meiner Ausbildung schon zielstrebig bin. Ich wollte unbedingt in eine gewisse Abteilung nach der Ausbildung kommen. habe mich angestrengt und vielleicht auch mehr als 100% gegeben und das wurde dann auch so anerkannt und dann konnte ich mich auch im Unternehmen noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Bin jetzt seit einem Jahr als Ausbilder bei uns im Unternehmen noch angestellt und
habe okay, super.
Eine gewisse Verantwortung dann da auch noch dazu bekomme.
Also da merkt man schon so diese Parallelen zwischen bis im Sport hier immer die Extranummer gehen und ein bisschen was zu erreichen und das kannst du ja eigentlich aber auch auf der berufliche Werdegang eigentlich 1:1 übertragen.
Genau, deswegen sind Unternehmer eigentlich auch immer interessiert, wenn sich jetzt jemand bewirbt, der auch außerhalb vom Beruf gewisse Ziele verfolgt und erreichen will. Bei mir war es eben der Radsport. Mein Arbeitgeber ist sogar einer unserer Hauptsponsoren, von daher.
Ist noch besser.
Ja. Habe ich da ab und zu auch mal noch einen gewissen Vorteil dabei. Jetzt habe ich dann auch noch ein Fernstudium angefangen seit 1,5 Jahren. Deswegen habe ich die Arbeitszeit leicht reduziert, dass ich das noch alles verbinden kann miteinander.
Okay, ja, du kannst auch nicht genug kriegen, nimmst alles mit.
Ja, das war leider schon etwas zu viel, vor allem mit der Ausbildertätigkeit. Muss ich dann schon hier und da ein bisschen an der Schraube zurückdrehen. Und ja, jetzt schaue ich, dass ich mich wieder neu ordnen kann und in die Richtung ein bisschen mehr fokussiert arbeiten kann.
Ja, das sieht man immer wieder, was diese Einstellung zum Sport, zum Job, wenn man hier bis die Extrameile geht, das muss man halt einfach von Anfang an mitbringen, weil ich sag immer, von nix kommt nix von allein. Und das ist ja eigentlich genau dann die richtige Einstellung.
Ja, vor allem ein Ziel ist halt wichtig, dass man darauf hinarbeiten kann. Wenn man jetzt ziellos durch die Gegend läuft, dann kann man ja nichts erreichen, wenn man sich nichts vornimmt, im Endeffekt, von daher.
Absolut. Okay, Felix, du, da waren jetzt doch einige coole Sachen mit dabei, allein schon, wie du dich dann während so einer Dran-Schwarzwald mit Ernährung und Frühstück und rote Beetesaft und so weiter. Du, abschließend einfach noch die Frage, was ist denn jetzt, ob sportlich oder privat, was ist jetzt noch dein größtes, wenn man es schon von Ziele habe, eigentlich dein größtes Ziel? Was willst du mal noch erreichen?
Also sportlich natürlich vielleicht auch mal bei der Weltmeisterschaft ein bisschen weiter vorne rankommen. Ich war jetzt schon oft nah dran und eine Medaille hätte ich auf jeden Fall gern, wenn nicht sogar vielleicht mal um den Sieg mitfahren, wenn in der Vorbereitung alles passt und genau privat, dass meiner Freundin alles gut läuft und man eine gemeinsame Zukunft planen kann und in die Richtung auch ein paar Ziele erreichen kann.
Okay, super, hey. Du, dann danke ich für deine Zeit. Wünsch auf jeden Fall noch viel Erfolg bei deinen weiteren Eliminators oder Eliminators. Ich danke für deine Zeit und wünsche dir eine gute Zeit. Also Felix, hau rein, danke dir, gell?
Danke, war ein schöner Abend und bis bald.
Super, perfekt. Ciao, ciao.
Ciao.
Und wer jetzt noch wissen möchte, welche spannenden Gäste wir im nächsten Interview mit dabei haben, der schaut auf unserer Instagram-Seite PowerMenschOfficial vorbei. Bei Fragen und Anregungen melde dich gerne direkt bei uns. Kennst du besondere Powermenschen oder Powergirls oder bist selbst jemand mit einer beeindruckenden Story und Tipps für eine spannende Folge, dann freuen wir uns auf deine Nachricht. Um keine Folgen zu verpassen, abonniert bitte den Podcast. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich euch ewig dankbar. Bleibt gesund und sportlich. Bis zum nächsten Mal, euer Powermensch.